die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Mein Name ist Rita Vogt und bei mir im Podcast-Studio hockt der Philipp Anz. Wir reden heute über Cyberangriffe und was die vielleicht mit dem Krieg in der Ukraine zu tun haben. Philipp, man hört jetzt wirklich viel von Angriffen von Cyberkriminellen rund um den Globus eigentlich. Kann man immer zielgenau sagen, ob so ein Angriff mit dem Krieg einen Zusammenhang hat oder nicht?
Das kann man nicht. Da gibt es auch verschiedene Varianten von Angriffen, wie wir ja in der letzten Woche bemerkt haben. Also es gibt eine Art von wie militärische Angriffe, wo einfach Computersysteme komplett ausradiert werden, gelöscht werden. Es gibt Hackerangriffe, wo Daten gestohlen werden und es ist ein bisschen von unserer Schweizer Sicht aus schwierig zu beurteilen, wer da hinter welcher Gruppe und hinter welchem Angriff steckt.
Selbst Angriffe auf kritische Infrastruktur, wie es jetzt kürzlich in Norddeutschland passiert ist, haben nicht zwingend etwas mit dem Krieg zu tun. Ist das richtig?
Das ist vermutlich richtig. Sehr viele von diesen Cyberkriminellen sind wirklich Kriminelle. Geht es in erster Linie darum, zu Geld zu kommen.
Es gibt ja ein offizielles Zitat von der Hackergruppe Lockbit, die kürzlich gesagt hat, uns interessiert der Krieg nicht, uns geht es rein um eine Kohle. Plakativ formuliert.
Das ist sehr plakativ formuliert, hat aber vermutlich ein Stückchen Wahrheit. Das heisst aber auch, dass sich die Bande Lockbit jetzt einfach ein bisschen aus der Schusslinie ein bisschen rausnehmen, vermutlich, zum sagen, okay, wir haben da nichts eben mit militärischen Sachen zu tun, um sich ein bisschen schützen. Wobei, wenn sie verhaftet werden, dann werden die genauso verfolgt wie andere Kriminelle.
Im Zitat von Lockbit gegenüber steht ja eine Aussage von der Hackergruppe Conti, die ziemlich genau das Gegenteil gesagt hat.
Das ist so. Conti hat sich, wo der Krieg losgegangen ist, quasi auf der Seite von Russland positioniert und hat gesagt, wir unterstützen die Regierung von Russland und wenn irgendwelche Cyberangriffe auf Russland erfolgen, dann werden wir zurückschlagen.
Ist das schon etwas bekannt, dass da etwas passiert ist von Seiten Conti?
Dass sie etwas gemacht haben, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Es hat wie quasi einen Gegenangriff gegeben. Es sind sehr viele Daten plötzlich auftaucht von dieser Ransomware-Gruppe, Bandi, Conti, wo jetzt seit Tagen auf Twitter Leaks veröffentlicht werden mit 60.000 Chat-Protokoll, JSON-Dateien und auch Quellcode zum Beispiel von ihrer Ransomware. Wer aber hinter diesen Veröffentlichungen steckt, weiss man noch nicht.
Also jetzt geht meine nächste Frage.
Ja, das ist auch schwierig abzuschätzen. Das ist ein anonymer Account auf Twitter, wo jetzt das geleakt wird. Zuerst hat es geheißen, es könnte ja sein, dass quasi bei der Bande sich ein bisschen die ukrainische Seite plötzlich gegen die russische jetzt gestellt hat. Andere Medien haben gesagt, es sei ein ukrainischer Sicherheitsforscher, der quasi die ganzen Sachen gehackt und geleakt hätte. Das ist schwierig zu beurteilen, wer jetzt wirklich hinter dem Leak steckt, aber das ist natürlich Unmengen von Daten, die sowohl für Cybersecurity-Firmen, für Strafverfolgungsbehörden sehr interessant sein können, um die zu forschen und zu analysieren.
Ein Whistleblower innerhalb von einer Hackergruppe finde ich jetzt schon lustig. Meine These wäre jetzt Anonymous Kollektiv gewesen, das ja dedizierte Angriffe auf russische Regierungswebseiten gefahren hat, oder?
Das hast du, glaube ich, auch ein bisschen angeschaut. Das ist ja DDoS, haben Anonymous bis jetzt vor allem benutzt.
Genau.
Da weiss man auch nicht ein bisschen vorher, dass die Angriffe natürlich erfolgt sind.
Nein, vorher sie erfolgt sind, weiss man nicht. Man weiss es, oder zumindest Anonymous behauptet, sie seien dafür verantwortlich und haben das gemacht und sie haben der Russe ja quasi der Cyberkrieg erklärt, wenn man so will. Und sie haben mit DDoS-Attacken nachher die Webseite vom Verteidigungsministerium und von der Regierung und vom Kreml selber lahmgelegt. Und die sind über mehrere Tage hinweg nicht erreichbar gewesen.
Die Ukraine hat ja auch dazu quasi aufgerufen für Hacker. Sie sollen sich zur Verfügung stellen und die Ukraine unterstützen. Das ist auch so ein Moment. Es gab einen Cyber-Security-Experten gegeben, der ein bisschen gewarnt haben, so quasi vor einem Jekami. Also, sagen wir, den Server zur Verfügung stellen für eine DDoS-Attacke, das ist noch das eine. Aber wenn da irgendwelche Leute so ein bisschen im Privaten anfangen, den Angriff zu starten, dann ist das vielleicht auch nicht der beste Weg, um in den Krieg einzugreifen oder sich daran zu beteiligen.
Ja, und was es dir tatsächlich am Ende des Tages nützt oder ob es irgendeinen Einfluss auf den Krieg könnte haben, das wage ich also schon stark zu bezweifeln, ob da irgendeine Privatperson so gut die auch mal ausbildet sind. Die Ukrainer haben ja sehr, sehr viele IT-Spezialistinnen und Spezialisten in ihrem Land. Das ist bekannt, oder?
Das ist so. Russland auch. Und die arbeiten nicht alle beim Militär. man muss da jetzt abwarten, was weiter passieren wird. Interessant ist aber jetzt, wie wir jetzt von den beiden Banden geredet haben, oder Conti, bei Conti ist es jetzt eigentlich ruhig, seit sie quasi deren Bekanntgabe, da sind keine Angriffe mehr von dieser Bande vermeldet worden. Hingegen bei Lockbit ist es jetzt munter weitergegangen, diese Woche. Also da ist gerade wieder ein Fall bekannt worden, wo ein kleines KMU in Zürich von denen attackiert worden ist. Weitere Angriffe rund um die Welt sind von denen erfolgt. Also die machen munter weiter, einfach mit ihren Erpressungsversuchen.
Wie gehabt, oder?
Wie gehabt, ja.
Es sind ja zwei Schweizer Unternehmen betroffen gewesen, kürzlich hast du geschrieben, oder?
Das ist so, wobei beim zweiten Unternehmen ist es so, dass die bis jetzt wirklich noch nichts festgestellt haben. Also ich habe mich damit wirklich mit der IT-Abteilung unterhalten und also mit denen geredet, die haben gesagt, wir haben einfach bis jetzt nichts bemerkt. Wir müssen das jetzt nochmal anschauen. Das kann wirklich sein, dass das ein Fall ist von irgendeinem Computer von einem Mitarbeitenden, der eventuell attackiert worden ist und sagen wir, in dem seine Mails gestohlen worden sind. Das ist bei Lockbit noch häufig der Fall, dass die einerseits wirklich sehr gezielte, gut organisierte Angriffsdurchführung mit grosser Wirkung und manchmal auch einfach so ein bisschen nebenbei noch etwas machen, weil das vielleicht... komisch, dass das ein Lehrling von dieser kriminellen Struktur ist, oder jetzt ein bisschen am Austesten ist, um das auszuprobieren und sich auch in dieser Organisation, in dieser Kriminellen vielleicht aufzuschaffen. Und dann so ein bisschen sich so die ersten Lorbeeren halt durch mal so etwas abholen und sagen, okay, wir haben jetzt das gemacht und im Moment vom Tag ist dann gar nicht so viel passiert.
Und was machst du so beruflich? Ich bin Stift bei Lockbit. Grossartige Vorstellung.
Also ja, wenn man dann mal seinen Lebenslauf abgibt in einem Cyber-Security-Unternehmen, ist dann die Frage, ob das eine gute oder eine schlechte Referenz ist.
Ja, es kann beides sein, natürlich, ja. Aber trotzdem gibt es das, dass sich Hackerbandinnen quasi etwas auf die Fahne schieben, was sie gar nicht gemacht haben. So im Sinne von einem Bluff, dass sie sagen, wir haben die angegriffen, um sich das auf die Fahne schieben, aber in Datenwart ist es einfach brandschwarz gelogen.
Das kann so sein, das ist genau beim Fall, also bei Lockbit der Fall gewesen, die haben behauptet, wir haben glaube ich auch schon über das geredet gehabt, sie haben behauptet, sie hätten das französische Justizministerium attackiert und haben dann gesagt, okay, in einer Woche kommen die Daten. Dann haben sie Daten veröffentlicht, die Daten sind aber vom Anwaltsbüro in einer anderen französischen Stadt gewesen, also hat absolut nichts mit dem französischen Justizministerium zu tun gehabt. Es gibt auch grössere Unternehmen, die Lockbit gesagt haben, okay, wir haben da den riesen Hack gemacht und am Schluss sind es dann 24 Megabyte mit unbedeutenden PDFs gewesen, was sie da gestohlen haben und dann nicht gross verschlüsselt haben. Und ein französischer Cybersecurity-Spezialist hat es dann geschafft, mit denen in Kontakt zu kommen, also mit dieser Lockbit-Bande, und hat die gefragt, ja, ihr behauptet da die ganze Zeit etwas. Und dann hat die gesagt, ja, wir tun quasi pro Jahr oder 1000 Angriffe ausführen, da kann es sein, dass mal 3-4 Fehler passieren.
Okay, dann hat die in der Zielvereinbarung 1000 Angriffe festgehalten und die müssen einfach unbedingt eingehalten werden, wenn man das ein bisschen auf die reale Welt ummünzt.
Das ist so, und das ist natürlich auch wieder die Drohkulisse von denen, wenn die sagen, ja, wir sind in der Lage, tausende von Angriffen auszuführen und wenn dann, sagen wir, 5 von denen, wenn ein Mitglied, also die auch Leute an, das Ransomware als Service-Modell, die stellen quasi Leute an, wo sie locken, okay, wir geben da gewisse Tools und dann können wir dafür gewissen Prozentsatz von einer Beute, was dann allenfalls eingeholt wird, über, dass man so ein bisschen die Lehrlinge natürlich auch mit dem lockt, zum Einsteigen in die kriminelle Organisation. Das ist auch bei Conti, bei denen Protokolle geleakt worden sind, die haben wir nicht mehr entschlüsseln. Dort hat es auch so eine Beobachtung drin, dass da mal gesagt worden ist, okay, wir haben jetzt 68 Leute, die sind für das zuständig, dann haben wir, sagen wir, 20, die wirklich für Programmierung, Entwicklung von diesen Tools verantwortlich sind. Also das sind dann Leute, die sicher ein höheres IT-Know-how haben und wieder andere sind dann mal vielleicht einfach dafür zuständig, da Drohmails zu verschicken und so werden die Aufgaben verteilt und je länger das jemand sich in diesen Strukturen drin ist, umso mehr Know-how kann er sich auch zutun und steigt dann in diesen mafia-ähnlichen Rankings auf.
Ja, und es gibt ja scheinbar auch Mitglieder von Lockbit, die von der Schweiz aus operieren, so wie sie das kommuniziert haben, oder?
Das haben sie so kommuniziert. Das ist ja auch in den letzten Monaten auch schon zu Verhaftungen im Zusammenhang mit Cyberattacken oder Ransomware-Angriffen in der Schweiz gekommen. Die Schweiz ist also da nicht ein Land, wo keine Cyberkriminelle irgendwo rum sind. Es ist schwierig abzuschätzen. Also Lockbit hat ein paar Länder einfach aufgelistet, also Kanada, Schweiz, also sehr bewusst vermutlich auch ein bisschen Länder, wo man es jetzt nicht unbedingt erwartet, wie Russland oder wie es immer wieder heisst, aus Russland kommen die Cyberkriminellen, aus China kommen die Cyberkriminellen, um quasi zu zeigen, wir sind überall präsent, wir sind auf der ganzen Welt verteilt.
Und in den vermeintlich seriösen Ländern?
Genau, wo man eben so ein bisschen Schweden, Schweiz, Kanada, wo eigentlich so als sehr ruhige und vorbildliche Demokratie gelten.
Jetzt haben wir über Lockbit geredet, wo sich apolitisch geht, wir haben über Conti geredet, wo sich zu Russland bekennt. Es gibt ja mehrere Hackergruppen, die sich jetzt auf die eine oder andere Seite geschlagen haben.
Das gibt es. Das ist auch wieder unterschiedlich. Sagen wir, Anonymous ist eine andere Art von Hacker, die ja nicht im Sinn von auf Geld aus ist. Es gibt zwei, drei von diesen Gruppen, die jetzt sagen, okay, wir sind auf der Ukraine-Seite, andere sagen, wir sind auf der Russland-Seite und die gehen jetzt zum Teil wirklich aufeinander dann wieder los. Was so ein neues Phänomen ist, selber Kriminelle, die sich gegenseitig angreifen.
Und sich gegenseitig quasi identifizieren und nachher die Sachen der Behörde übergeben. Das haben wir kürzlich publiziert, dass eine Hackergruppe von einer anderen ist identifiziert worden. Die haben nachher die Daten, die sie gefunden haben oder gestohlen haben, wie wir das sagen, nachher der Behörde übergeben haben.
Das ist so, das ist gesagt worden, dass eine von diesen Gruppen quasi in Frankreich Leute von der anderen Gruppe der Justizbehörde gemeldet hat. Das ist aber bis jetzt noch nicht bestätigt, ob es da wirklich Verhaftungen gegeben hat. Früher war es eher noch so, gewesen, dass dann natürlich der Clou von denen auch war, okay, wir können jetzt einen Konkurrenten ausschalten, wenn wir die andere Bande verpfeifen oder angreifen und aus dem Verkehr ziehen.
Dann bleibt für sie mehr vom Kuchen übrig nachher.
Dann bleibt für sie mehr vom Kuchen übrig. Und das ist jetzt natürlich sicher ein anderer Fall, wenn es dann politische und militärische und vor dem Krieg Hintergrund geht. Während hinten dran andere, eben die sich nicht positionieren, die machen einfach mit ihrem täglichen kriminellen Geschäften unbeirrt weiter.
Wie zuverlässig ist denn das, wenn eine Hackergruppe sich zur Ukraine oder zu Russland bekennt? Es gibt wahrscheinlich auch Mitglieder, die nicht der Meinung sind, die das nicht unbedingt mittragen.
Das ist sicher so. Darum kann das tatsächlich jetzt auch so sein, dass im Fall von Conti ein Teil von denen gefunden hat, das werden wir nicht mitmachen, weil wir sind vielleicht wirklich auf der Seite von der Ukraine. Es ist sehr schwierig von aussen, um das abschätzen, wer da ein bisschen wo dahinter steckt.
Wir müssen schon einen Bogen machen auf die Schweiz. Also, es kann sein, dass es verstärkte Ransomware-Angriffe gibt auf die Schweiz aufgrund von der Überaktivität von russischen und ukrainischen Banden. Kann man das so sagen oder ist das überängstlich?
Ja, das ist schwierig zum Abschätzen. Gerade diese Woche ist ein weiterer Fall im Kanton Waadt bekannt worden, wo ein Verein, der Kitas, Kindertagesstätten betreut und verantwortet, auch mit Ransomware attackiert worden ist. Also nicht die einzelnen Kitas, sondern natürlich Büros von dem Verein. Das zeigt, dass die eigentlich von nichts Halt machen, die Kriminellen, und ein bisschen auf alles losgehen. Das ist aber nicht nur in der Schweiz der Fall, das ist in anderen Ländern, in Europa oder auch in Südamerika oder Nordamerika genauso der Fall. Ob jetzt da wirklich die Schweiz vermehrt in den Fokus gerät, würde ich jetzt nicht bejahen.
Es scheint mir sogar ein bisschen zufällig zu sein, wer da zum Opfer wird und wer nicht. Also es wird einfach wie mal drauf los operiert und drauf los angegriffen und in der Hoffnung, man fängt irgendwo ein kleines Schlupfloch rein.
Das ist so. Natürlich, wir zuerst einmal abgecheckt haben, mit Möglichkeit, da reinzukommen in die Systeme. Also, die werden es kennt. Es ist nicht einfach so, dass man mal vielleicht irgendwie so ein bisschen geht da an der Tür klöpfeln und dann nachher die aufbricht. Aber das funktioniert, das haben wir schon x-mal gesagt, das funktioniert so, es wird ausprobiert und sobald jemand bereit ist, auf die Forderungen einzugehen und Geld zahlt, dann sind die Kriminellen zufrieden. Jetzt bei den Fällen, die wir jetzt gerade in der Schweiz wieder hatten, sowohl bei dem Kita-Verband wie auch bei dem Zürcher KMU, die haben eigentlich genau wieder richtig reagiert, die haben sofort die Behörden, die Polizei informiert und sind nicht auf die Forderungen eingegangen.
Aber jetzt haben wir gesagt, wie reagiert man richtig? Man informiert die Behörden und geht nicht auf die Forderungen ein. Aber was muss man denn machen, präventiv, um gar nicht erst Opfer zu werden? Was sind die wichtigsten Massnahmen?
Die wichtigsten Massnahmen ist einerseits nach wie vor Backups zu haben. Das heisst, wenn so mal ein System verschlüsselt wird, dass man die Daten allenfalls noch jemand anders wieder herholen kann. Das Zweite ist natürlich, das System relativ am neuesten Stand zu halten, wenn man ein KMU ist, es ist ja so, dann hat man nicht irgendwie noch eine IT-Abteilung von 50 bis 100 Leuten, die sich um das kümmern. Das muss man halt mit externen Firmen wieder anschauen und dass die Systeme auf dem neuesten Stand sind. Und das Einfallstor, auch das wird immer wieder gesagt, das ist natürlich am Schluss meistens noch der Mensch. Das heisst, dass man den Mitarbeiter wirklich halt immer wieder sagt, klicke nicht auf die, auf die Links, die in einem unbekannten Mail auftauchen, passen auf. Also was im Privatleben gilt, gilt genauso in den Unternehmen.
Die gute alte Awareness, die einfach nach wie vor zu da ist, dass man aufmerksam ist und wirklich bewusst ist, was man am Computer macht. Und vermutlich, das ist jetzt meine These, hat das Homeoffice nicht geholfen bei dieser ganzen Geschichte. Aber man ist daheim. Man ist schlimmstenfalls von der Kind oder von der Katze abgelenkt und klickt halt schnell mal etwas an, was man nicht sollte. Einerseits und andererseits, man hat vielleicht ein privates Gerät, das weniger gut geschützt ist als der Firmenrechner, den man heimgenommen hat.
Das ist sicher auch so. Also das ist eine Beobachtung, die stattgefunden hat, die jetzt auch Unternehmen wieder natürlich anschauen müssen mit ihren Mitarbeitenden, wenn die daheim arbeiten, was für Geräte benutzt werden, für was benutzt. Da müssen auch wieder, je nachdem, halt neue Schulungen oder neue Awareness-Programme eingeführt werden, weil die Arbeitswelt hat sich verändert durch die Situation und das heisst auch, Cyber Security muss auf das angepasst werden.
Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.